Herr Niedermeyer, Sie gehören zu dem Forschungsteam, das nun endlich nach 25 Jahren das Geheimnis um das mysteriöse Versterben bzw. die unbekannte Krankheit der Weißkopfseeadler in den USA gelüftet haben. Fühlt sich das auch nach einem Geheimnislüften an?
Auf jeden Fall. Unter anderem auch deshalb, weil wir mehr als 10 Jahre an diesem Projekt gearbeitet haben, wobei es in den ersten Jahren überhaupt nicht vorwärts ging. Und als wir dann von wenigen Jahren den Durchbruch hatten, hat sich das auf jeden Fall so angefühlt, als hätten wir dann ein echtes Geheimnis gelüftet.
Haben Sie auch eine besondere Verbindung zu den Weißkopfseeadlern?
Auf jeden Fall. Das ist auch, wie ich auf das Projekt gestoßen bin. Ich habe vor gut 10 Jahren im Internet ein bisschen rumgegoogelt, auf der Suche nach Informationen über Gifte aus Blaualgen. Und da bin ich über so einen Blog gestolpert, wo diese Vogelkrankheit beschrieben wurde, diese Todesfälle bei den Weißkopfseeadlern. Und da habe ich gedacht, das ist was mich super interessiert, weil das ist so eine Kindheitserinnerung von mir. Als ich so 10, 12 Jahre war, war ich mit meinen Eltern auf so einem, auf so einer Vogelshow irgendwo im Harz, auf so einer Burgruine. Und da habe ich hinterher so einen Weißkopfseeadler auf meinen Arm bekommen von diesem Vogeltrainer. Und das ist so eine Erinnerung, die irgendwie in meinem Kopf drin geblieben ist, dieses Gewicht von diesem Vogel, der so unheimlich stolz da saß und mich angeschaut hat, dass ich gedacht habe, Mensch, den Weißkopfseeadler, den müssen wir da irgendwie retten.
Wie kam es dann dazu, wie kommt es dazu, dass sich jetzt ein Forschungsteam aus Halle mit dem Sterben der Weißkopfseeadler in den USA beschäftigt hat oder beschäftigt?
Genau, wie gesagt, habe ich das in diesem Blogpost gelesen, dass es diese Krankheit gibt und dass da vermutet wurde, dass da irgendwie ein Blaualgengift eine Rolle spielen könnte. Und ich interessiere mich halt sehr für Blaualgen oder besser auch Cyanobakterien genannt und habe dann eine E-Mail an die Autorin dieser Studie geschrieben, ob sie schon wüsste, welches Gift konkret für dieses Vogelsterben verantwortlich ist. Und da hat sie gesagt, nee, sie weiß es leider nicht und weiß auch nicht genau, wie sie das rausfinden soll, weil sie halt im Grunde keine Naturstoffchemikerin ist. Und da habe ich einfach unsere Hilfe angeboten und gesagt, das könnten wir doch zusammen machen.
Ja, und genau, Sie sind da auch zu Forschungsergebnissen gekommen. Was haben Sie denn rausgefunden? Also welchen neuen Kenntnisstand gibt es jetzt?
Als wir zu dem Projekt gestoßen sind, war im Grunde der Kenntnisstand, dass diese Vogelkrankheit wahrscheinlich ausgelöst wird von einem Cyanobakterium, was auf einer Wasserpflanze wächst. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Das Cyanobakterium wächst auf dieser Wasserpflanze. Diese Wasserpflanze wird gefressen von Wasservögeln wie Enten oder Blässhühnern. Und die sind dann wiederum Beutetiere von den Raubvögeln, wie zum Beispiel dem Weißkopfseeadler. Sodass das im Grunde eine Weitergabe dieses Gifts von dem Cyanobakterium, was auf der Pflanze wächst. Genau, und da haben wir dann angesetzt und uns überlegt, was das für ein Gift sein könnte, was von den Cyanobakterien gebildet wird. Denn Cyanobakterien sind ja berüchtigt dafür, dass sie Toxine bilden. Das kennt ja eigentlich jeder. In den Sommermonaten kann es gut passieren, dass in irgendwelchen Badeseen mal so eine Algenblüte auftritt und da weiß man, darf man nicht mehr baden, weil da halt Toxine dann auch gebildet werden. Und wir haben jetzt rausgefunden, welches Gift ganz konkret von diesen Cyanobakterien gebildet wird und das haben die Struktur aufgeklärt. Das ist ein neues Gift, was vorher noch nicht bekannt war und wir konnten dann tatsächlich belegen, dass diese Substanz zu dieser Vogelkrankheit führt.
Dieses neue Gift, das Sie jetzt erforscht haben oder das Sie entdeckt haben, welche Rolle spielen da die Einflüsse des Menschen auch bei diesem neuen Gift?
Die Struktur dieses Toxins, die ist ziemlich ungewöhnlich. Und zwar enthält es 5 Bromatome. Das ist was man so im Marienumfeld relativ häufig findet, was man aber in Frischwasserorganismen eher selten beobachtet, weil dieses Brom kommt aus Bromid und das ist halt in Frischwasser normalerweise sehr gering nur konzentriert. Deswegen haben wir überlegt, ob das Bromid vielleicht aus menschlichen Quellen kommen könnte. Es gibt natürlich auch bestimmte Mineralien oder Salze, die in der Natur vorkommen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass zur Biosynthese dieses Toxins Bromid gebraucht wird, was durch den Menschen in die Gewässer eingetragen wird. Da haben wir verschiedene Theorien, wo das herkommen könnte. Zum Beispiel ist diese Wasserpflanze, auf der das Cyanobakterium wächst, eine invasive Pflanze, im Südosten der USA. Die wird bekämpft, unter anderem mit Unkrautvernichtungsmitteln. Und einige von denen enthalten Bromid, sodass es sein kann, dass beim Bekämpfen dieser Pflanze Bromid in die Gewässer eingetragen wird. Andere Gründe können zum Beispiel sein Kohleverstromung. Denn in diesen Regionen wird der Kohle vor der Verstromung Bromid zugesetzt, um Quecksilber und andere Schadstoffe in der Kohle zu binden. Und diese Abwässer werden dann ausgeleitet und so kann das Bromid, was zur Kohlebehandlung genutzt wurde, dann auch in die Umwelt gelangen. Andere Faktoren könnten zum Beispiel Flammenschutzmittel sein oder Zusätze zu Kraftstoffen. Aber woher genau dieses Bromid jetzt kommt, das müssen wir noch herausfinden.
Genau, die Forschung ist noch nicht ganz abgeschlossen. In welche Richtung werden Sie jetzt weiter forschen?
Es gibt viele Dinge, die wir jetzt noch klären müssen. Im Grunde war das jetzt erst der Auftakt für die Forschung, die nötig ist. Wie schon gesagt, müssen wir herausfinden, wo das Bromid herkommt, damit wir schauen können, ob man das vielleicht eindämmen kann und die Produktion dieses Toxins halt verhindern. Aber dann gibt es auch noch die Frage, die ja auch unglaublich wichtig ist, ist dieses Toxin auch giftig für den Menschen oder für Säugetiere im Allgemeinen? Wir haben bisher nur beobachtet, dass es für Vögel, Fische, Schildkröten zum Beispiel toxisch ist. Aber ob es auch für Säugetiere toxisch ist, das müssen wir bestätigen. Wenn es das wäre, dann wäre das natürlich ein großes Problem, wenn zum Beispiel Menschen betroffene Vögel oder Fische aus diesen Gewässern fangen und essen, dass es dann auch zur Vergiftung von Menschen kommen kann. Natürlich interessiert uns auch, wie konkret dieses Gift wirkt, wie da der Wirkmechanismus ist. Dazu müssen wir auch dieses Toxin synthetisieren, also eine Synthesemethode entwickeln. Wir wollen verstehen, wie es vom Cyanobakterium biosynthetisiert wird, also hergestellt wird, was für Enzyme da eine Rolle spielen. Also viele Fragen, die jetzt im Grunde darauf warten, noch gelöst zu werden.
Welche Maßnahmen stehen denn jetzt auch an oder welche Bedeutung hat jetzt auch dieser neue Kenntnisstand für die Weißkopfseeadler in den USA?
Erstmal muss man ja sagen, dass nicht nur der Weißkopfseeadler betroffen ist, sondern auch andere Greifvögel, andere Vögel, Fische zum Beispiel. Also im Grunde ist der Weißkopfseeadler nur ganz am Anfang der Entdeckung das wichtigste Tier gewesen, einfach weil es auffällt, wenn Weißkopfseeadler sterben, insbesondere halt in Amerika, weil es da ja das Wappentier ist. Was wir jetzt mit diesem neuen Wissen machen können, ist, dass wir natürlich schauen, können wir dieser invasiven Pflanze, auf der das Cyanobakterium wächst, irgendwie Herr werden, ihre Ausbreitung eindämmen, sodass quasi die Verbreitung auch des Cyanobakteriums gebremst wird. Dann, wie wir schon besprochen haben, die Frage, wo kommt das Bromid her? Können wir verhindern, dass Bromid in die Umwelt freigesetzt wird, damit das Cyanobakterium dieses Toxin nicht bilden kann? Aber prinzipiell ist es eine schwierige Frage, weil wir natürlich im Grunde nicht so stark in die Umwelt eingreifen können durch, wie können wir diese Pflanze ausrotten oder wie können wir dem Cyanobakterium Herr werden. Im Grunde ist es schwierig, daraus jetzt konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten, außer halt, dass wir weiter forschen müssen, wo kommt das Bromid her, was können wir gegen diese invasive Pflanze tun. Konkrete Heilung betroffener Vögel oder so ist natürlich nicht möglich.